2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Händel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor liegt.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr sowie das Spiel in Wolfsburg sind gerade vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons zu unserem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Das Spiel des 18. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Samstag, den 17.01. um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund statt. Das Hinspiel gegen die Schwarz-Gelben fand am 23. August letzten Jahres am Millerntor statt und endete mit einem hochverdienten 3:3. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. So, wie immer in meinen VDS-Folgen, kurz mal auf die Bilanz gegen den Gegner geschaut. 23 Partien in der ersten und zweiten Bundesliga sowie 2 Partien im DFB-Pokal. Unsere Bilanz gegen die Borussen ist dabei eher desaströs. Es gab 17 Niederlagen, 5 Unentschieden und leider nur 3 Siege für uns. Ah, könnt ihr euch noch an den letzten Sieg in Dortmund erinnern? Nee, ne? Keiner kann, denn es gab den bisher auch nicht. Der letzte Sieg der Braun-Weißen gegen den BVB datiert von vor genau fast 4 Jahren, am 18.01., also fast auf den Tag. Da gewannen wir im DFB-Pokal am Millerntor durch das Tor von Amenido sowie ein Eigentor von Witzel mit 2:1. So, jetzt ist aber gut mit dem negativen Rückblick und wir kommen zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sie ist zum ersten Mal bei uns zu Gast und stellt sich gerne unseren Hörerinnen kurz vor. Wer bist du, wie bist du zum BVB gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Philippa und ich arbeite als Journalistin für die Funke Mediengruppe und arbeite als freie Autorin unter anderem für schwarzgelb.de, daher kennen wir uns auch, und Elf Freunde. Und der BVB begleitet mich schon ein wenig länger, besonders in der Jugendzeit hat es bei mir angefangen, was für sehr viel Dissens innerhalb meiner Familie gesorgt hat. Mein Vater ist Mönchengladbach-Fan, ich komme vom Niederrhein und meine Mutter tatsächlich St. Pauli-Fan und wir sind also ein kunterbunter Mischmasch von Fangruppen und ich beschäftige mich ganz viel mit dem BVB in meiner Freizeit eben durch meine freie Mitarbeit bei schwarzgelb.de, in der ich Essays und auch Spielberichte schreibe und auch manchmal Podcasts aufnehme mit Spielern oder Verantwortlichen und mich auch so ein wenig auf Social Media damit beschäftige und ja. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, dann erstmal herzlich willkommen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, lass uns bitte nochmal kurz auf das Drumherum im Verein schauen. Ja, jetzt nach der englischen Woche. Wir hatten im Vorgespräch erwähnt, dass der BVB so analog zum damaligen FC Hollywood, also FC Bayern, der dann zum FC Hollywood mutierte, langsam zum FC Bollywood mutierte. Hast du das genannt. Was genau hat es damit auf sich?
Also der BVB ist sozusagen aus meiner Sicht, und so erlebe ich den Verein auch immer, die bisschen trashigere Variante des FC Hollywoods. Weil sich irgendwie immer von Skandelchen zu Skandelchen gehangelt wird. Es gibt irgendwie immer etwas, worüber man sich dann echauffieren kann und worüber man sprechen kann. Und gerade das letzte Jahr war ja auch von Dramen geprägt, sei es jetzt zum Beispiel das Watzke-Luno-Drama, was ja sehr medienwirksam ausgetragen wurde, oder auch immer wieder Trainerdiskussionen und auch Trainerentlassungen. Und ja, es wird einfach nie langweilig. Und das macht den BVB Hollywood so ein bisschen für mich aus. Das ist so mein kleines Trash-Wort, was ich ihm gegeben habe.
Ja, das unter anderem, wir hatten ja, also man kann es ja immer so sagen, ne, Marco Reus fahren ohne Führerschein, Adeyemi sich eine, was für eine Box auch immer irgendwo bestellt hat. Ich glaube, ihr habt ja immer relativ viel in der Berichterstattung, also wird ja auch alles hochgejazzt irgendwie. Passiert da so viel Unruhe, dass die Spieler das eigentlich auch alle mitkriegen und dass sich das irgendwie äußert?
Also ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler das wissen, da sie ja auch häufig selber Gegenstand der Berichterstattung sind, weil sie dann irgendwie wieder hochgejazzt werden und in einen Skandal verwickelt werden, vielleicht auch manchmal gegen ihren Willen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es den Verein prägt und auch die Kommunikation nach außen bestimmt, weil mittlerweile immer so ein bisschen präventiv darauf geachtet wird. Alle sind relativ schmallippig, es wird relativ wenig gesagt, da man eben auch weiß, dass man ja medienwirksam immer gerne genommen wird, sage ich mal, und auch immer gute Klickzahlen und so bringt. Dementsprechend versucht man da schon immer von Clubseite aus, das alles ein bisschen ruhig zu halten.
Also es ist gute alte PR-Arbeit natürlich, die dann der Pressesprecher oder das Presseteam dann machen muss. Sag mal, noch etwas, was der BVB und der FCB so gleich haben, dass bei beiden Vereinen die alten weißen Männer nicht loslassen können. Beim FCB sind es da Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die immer wieder mit Kommentaren oder auch aktiv ins Tagesgeschäft doch irgendwie mit eingreifen. Bei euch ist es Aki Watzke, der irgendwie sich zum Präsidenten hat wählen lassen. Warum ist das so?
Also ich glaube, dass der BVB was sehr Provinzielles hat, was man wahrscheinlich häufig nicht so ganz so erkennt, da der BVB ja auch international immer vertreten ist. Und das wird ja auch von Aki Watzke immer sehr wirksam betont, dass dann immer gesagt wird, wir sind hier aber auch nur in Dortmund, wir sind ja nicht in München. Und ich glaube, dadurch hat dieser Verein auch was ein bisschen Dörfliches und auch was sehr Konservatives, was ja auch durch die Region geprägt ist. Westfalen ist jetzt nicht der linkeste Raum, der mir bekannt ist. Und ich glaube, da nistet sich sowas schon schnell ein. So. Und das, was man ja auch sieht in dem Club, ist, dass es immer mehr so Nepotism gibt. Also es werden immer befreundete Leute oder eben Leute, die gut dastehen mit der Vereinsführung, in Ämter gehievt. Und das ist schon, ja, es Borussia Dortmund lädt dazu ein, denke ich. Ja.
Wie äußert sich das im Verhältnis zu der aktiven Fanszene, wenn dieser Nepotismus, den du gerade angesprochen hast, so ein bisschen so um sich greift? Wird das kritisch hinterfragt? Wie laufen die? Aki Watzke ist ja im November zum Präsidenten gewählt worden, nachdem er, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte Geschäftsführer war oder Dekaden. Wie äußert sich das bei der aktiven Fanszene oder die Fanszene insgesamt dazu? Man kann es natürlich nicht generell dafür sprechen, schon klar, aber wie äußern sich da die Fanszenen zu?
Ich erlebe das so ein bisschen gespalten. Ich glaube, das ist meine Einschätzung der Situation von dem, was ich so beobachte, dass in der aktiven Fanszene schon ein großer Dissens herrscht. Also, dass man auf der einen Seite das begrüßt, komischerweise, weil man ja offensichtlich erkennt, dass es nicht so gut funktioniert, namentlich werden zum Beispiel Shahin oder vielleicht auch manchmal sogar Kehl zu nennen, weil es eben dieses heimelige Gefühl hat. Also es wird ja immer wieder beschworen bei Borussia Dortmund, das ist dieses echte Liebe-Thema oder dieses, wir sind ja eigentlich alle eine große Familie. Und dass es dann auf der einen Seite, wie gesagt, begrüßt wird, weil es was, ja, Schönes hat und man fühlt sich wohl. Aber auf der anderen Seite erkennt man schon mittlerweile, dass es nicht sehr gut funktioniert. Also der BVB hat ja auch einige medienwirksame Influencer und dort ist es dann auch relativ zu erkennen, dass in der Community die Leute schon sehr große Probleme mit Aki Watzke und der allgemeinen Vereinsführung haben, weil man denkt, dass es jetzt schon so ein bisschen in die sportliche Mittelmäßigkeit abdriftet und man ist ja gar nicht mehr das, was man vor 10 Jahren war.
Sportliche Mittelmäßigkeit, das ist schön. Das bildet jetzt so quasi den schönen Übergang in die aktuelle Saison. Vielen Dank dafür, Philippa. Hast es mir einfach gemacht. Dann jetzt können wir doch mal ein bisschen durch die Hinrunde gehen. Ihr seid in der Hinrunde habt ihr den zweiten Tabellenplatz zweiten Tabellenplatz abgeschlossen in der Champions League. Auf dem Weg zumindest in die Playoffs. Pokal habt ihr dann ja wegen der Mehrfachbelastung verlassen. Gestern habt ihr gegen Bremen 3-0 gewonnen. ich habe die erste Halbzeit gesehen und zum Ende der ersten Halbzeit habt ihr mit 1-0 geführt. Nicht besonders glorreich, aber ein gutes Pferd springt ja auch nur so hoch, wie es muss. Und es gab Pfiffe zur Halbzeit. Ist das etwas, also du sagtest ja auch gerade schon, man will an glorreiche Zeiten zurück. Also es kann ja nicht sein, also ich frage mich immer, was für ein Anspruchsdenken herrscht in Dortmund?
Ja, also dass man schon wer ist. Also das ist so ein bisschen das Anspruchsdenken. Man ist ja jemand.
Seid ihr doch, Zweiter.
Ja, aber es irgendwie aber nicht gut. So, das ist irgendwie so das, was irgendwie den Leuten wahrscheinlich auf der Seele brennt. Es ist ja nicht schön. Es ist ja kein aufregender Offensivfußball. Es ist eher so, es ist okay, es ist so, ja, es ist halt bieder. Ich würde es als bieder bezeichnen. Es ist solide. So, und ich habe mir im Vorlauf zu unserem Gespräch mal die Statistiken angeguckt. Niko Kovac hat den BVB ja in einer desaströsen Lase letztes Jahr übernommen und hat jetzt 31 Spiele als Cheftrainer gemacht. Und davon hat er 19 gewonnen und 7-mal unentschieden und 5-mal verloren. Und das sind ja auf dem Papier eigentlich gute Zahlen. Da wird ja
krasse
keiner
Zahlen.
Sagen,
krasse Zahlen. Oh.
Ja, da wird ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ja, das ist jetzt, das ist Kacke, der Mann muss weg. Aber ich höre sehr häufig, der Mann muss weg. Und dann fragt man sich natürlich, warum? Und ich glaube, man hängt schon immer noch bei Klopp fest. Das ist ja einfach, das ist
immer
so eine Identifikation. Ja, es lässt uns, glaube ich, auch nie wieder los. Ich glaube, das Thema ist durch. Also ich glaube, damit müssen wir uns abfinden. Jeder Trainer wird mit Klopp verglichen werden, weil diese damalige Situation, eben so dieses Asche, Phönix aus der Asche mäßig und oh, man hat so alter Stärke und man ist jetzt jemand und die in München sind ja gar nicht, also wir können auch
ist
ein bisschen
dann
München sein, aber auch nicht so, ja.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Kann das auch so wieder so ein Teil Aki Watzke sein? Dass das immer dieses, so wie es früher war, weil es war ja mein bester Freund. Der Jürgen ist ja der Beste, ist ja so die Bromance in der ersten Bundesliga gewesen, Aki Watzke und Jürgen Klopp. Kann das sein, dass das auch wieder etwas damit zu tun hat, dass Aki Watzke nicht loslassen kann und auch immer wieder versucht, dieses Klopp-Gefühl wieder aufleben zu lassen?
Ja, das hat man vor allen Dingen namentlich bei Nuri Sahin gesehen. Der zur Saison 24-25. Ja, war 24-25, ja. Die Daten. Trainer wurde und das war ja dann so, ach, der kommt aus der Klopp-Mannschaft, ein ehemaliger Spieler und hast das nicht schön und der kann diesen Spirit weitertragen und da war auch so Liebe zwischen den beiden, zwischen Nuri Sahin und Aki Watzke. Aber so, es war wieder dieses, das trägt ja auch irgendwie den BVB. Also man hat das ja vorher auch mit Edin Terzic gehabt, der ja auch der Junge von der Südtribüne, ja, und kommt aus der Fanszene. Und das macht den BVB zu dem, was er ist, denke ich. Also dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt hier wieder Klopp aus den, eigentlich möchten sie nur Jürgen Klopp wieder haben, aber den gibt's halt nicht mehr. Dementsprechend muss dann jetzt irgendjemand anders herhalten, so auf gut Deutsch. Ja, und da wird rumprobiert. Und jetzt ist man halt an einem Punkt angekommen, wo Niko Kovac irgendwie die Antithese ist. Also der bringt ja gar nicht dieses Leidenschaftliche, dieses Feuer, was der Klopp damals mitgebracht hat, mit, sondern das ist ja eher alles so ein bisschen verwalterisch. Und ja, genau. Und ich glaube, daher wird auch so ein bisschen Unzufriedenheit.
Was zeichnet denn den Spielstil von Niko Kovac aus? Ich meine, der Erfolg ist ja da. Das muss man ihm ja mal lassen. Ne? Und also der hat das Ziel, in der Champions League weiterzukommen. Er hat das Ziel, nächstes Jahr wieder in die Champions League zu kommen. So weit wie möglich oben stehen. Aber was zeichnet seinen Spielstil aus? Du sagst es jetzt bieder, aber wie macht sich das fest?
Es ist defensiv sehr stabil. Man hat jetzt in der letzten Zeit irgendwie nur 15 Gegentore kassiert, was sehr wenig ist. Da man hinten solide steht und eine gute Arbeit macht. Und nach vorne hin zeigt sich dann so ein bisschen diese Ideenlosigkeit. Es wird kein Spiel mit Flügelspielern gespielt, sondern halt ohne. Und dann ist das manchmal schon so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, die kommen nicht in die Puschen. Und Ich habe im Vorlauf ein sehr interessantes Interview mit Niko Kovac gelesen, wo er gesagt hat, dass er den Jungs die KISS-Methode näher gebracht hat. Keep it simple, stupid. Und das ist auch im Endeffekt das, was man auch zu sehen bekommt. Es ist sehr einfach. Es werden jetzt keine großen Neuerungen. Es wird jetzt nicht irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt, sondern es wird das gemacht, was da ist. Es wird das Fundament benutzt. Und man kann dann natürlich auch die Frage stellen, okay, bietet die Truppe jetzt nicht mehr an? Also sind sie einfach fußballerisch limitiert? Begünstigen sich diese beiden Thematiken, dass Niko Kovac eben nicht wirklich Innovationen mitbringt und die Truppe es vielleicht auch einfach nicht kann? Und ja, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie er dann auf dem Platz steht und immer sagt, ja, macht das einfach, Jungs. Und ich glaube, dann freuen sie sich auch. Weil. Ja.
Aber wenn hat er jetzt schon sag mal, wenn jetzt also Niko Kovac ist ja zur Hinrunde letzten Jahres gekommen, noch in der Hinrunde, ne? Der Schein wurde relativ früh entlassen, glaube ich. Wenn er hat jetzt zwei Transferperioden mitgemacht, aber dann hat er sich seinen Kader ein bisschen zusammenstellen dürfen oder ist das, was dann der Sportdirektor Sebastian oder ist der Vorstandssport, keine Ahnung, also was Sebastian Kehl und Lars Ricken da zusammen suchen, denn überhaupt das, was er spielen lassen kann, weil irgendwie sieht das immer so aus, als ob immer seine Talente, die er spielen lassen möchte, nicht so wirklich zur Wirkung kommen.
Ja, das ist ein bisschen schwierig beim BVB, weil da eben nicht nur ein Koch die Suppe kocht, sondern eben fünf. Die Wintertransferperiode von 24/25 kann man da nicht so reinnehmen, weil da eben noch Nuri Sahin Trainer war und sich da jetzt auch nicht so massiv viel getan hat. Und dann kam halt der Sommer. Und da wurden halt Spieler wie Chuck Boymeka, Anseminho, der halt mehr so ein Backup war, weil zu dem Zeitpunkt sehr viele IVs eben verletzt waren. Und Jude hatten wir schon. Jetzt haben wir Joe Bellingham. Der wurde dann auch organisiert. Und der jetzt ja auch leider kaum stattfindet. Und das ist eben alles ein bisschen schwierig, weil da haben dann auch noch andere Leute Wünsche, wer denn jetzt eben geholt werden soll. Und dann habe ich schon häufiger mal das Gefühl, dass da nicht nur der Trainer entscheiden kann. Und ja, das zeigt sich, glaube ich,
auch in der Situation. Wer sind denn die anderen Leute, die da Wünsche äußern?
Also wahrscheinlich, also Sebastian Kehl wahrscheinlich. Ich würde auch sagen.
Aber der ist doch verantwortlich, also im Endeffekt als Vorstand, oder? So.
Ich glaube aber trotzdem, dass da schon unterschiedliche Visionen entstehen, was jetzt gespielt werden soll, was ja auch wahrscheinlich bedingt ist durch die Situation, also wenn wir jetzt bei Sebastian Kehl bleiben, der eben auch als ehemaliger Kapitän eben auch in diese Nepotism-Spirale geraten ist und jetzt wahrscheinlich auch andere Ansprüche an den BVB hat als Niko Kovac und man auch teilweise, also namentlich wäre ich jetzt mal, ich sag mal Jude, das ist nicht Jude, das ist Job. Sie hätten mal ihre Kinder anders nennen sollen, das ist ja schlimm. Job Bellingham war eher so ein Fantransfer, weil man hatte jetzt das eine Puzzleteil und dann hat man halt das andere noch geholt, um eben wieder alte Zeiten aufblitzen zu lassen. So. Mit Jude lief es gut, dann wird es vielleicht auch mit Job gut laufen. Ja.
Eigentlich hat der BVB ja immer eine hervorragende Jugendarbeit gehabt. Oder hat er immer noch. Also ich meine mich zu erinnern über mehrere schieß mich tot deutsche Meisterschaften immer in den Player, immer oben mitspielen, immer weit oben in der Tabelle. Wieso schaffen es so wenig Spieler in den aktuellen Kader? Warum sieht man so wenig Jugendspieler aus dem Nachwuchs des BVB im Kader? Natürlich gibt es die es geben muss, die ja statutenmäßig drin sind, haben wir ja auch. Bei uns ist das Thema ähnlich. Warum schaffen es so wenig? Aber bei euch ist das Thema ja noch ein bisschen stärker, weil ihr so gute Spieler habt im Nachwuchs. Wieso schaffen die es nicht im Kader? Wobei doch Niko Kovac auch so ein bisschen dafür steht, junge Spieler zu fördern.
Das ist ein großes Mysterium, was es vor allen Dingen in die Fanszene in dieser Saison sehr umtreibt, weil, wie du schon sagtest, sehr, sehr talentierte und junge Spieler aus den Jugendmannschaften nach vorne drängen, aber eben nicht zu Tage treten. Also finden einfach nicht statt. Und da gibt es wahrscheinlich einfach mehrere Probleme, wahrscheinlich, und das ist so das Hauptthema, vor allem wenn man zum Beispiel an Spieler wie Julian Duranville denkt, dass irgendwie die Belastung fehlt. Und das war auch eine Thematik, die der BVB unter Şahin massiv hatte. Die Verletzungshistorie, es waren ständig irgendwie alle verletzt. Und dann hat man sich gefragt, warum sind denn jetzt alle verletzt? Dann hat, als Niko Kovac übernommen hat, ja, das hat sich dann auch nicht so ganz geklärt. Also anscheinend wurde da nicht ganz so ordentlich gearbeitet. Also Niko Kovac, also es gab mal ein sehr, sehr schönes Interview, das hat Karim Adeyemi, als dann noch der Endspurt in der Bundesliga eingelegt wurde, als den Jungs dann aufgefallen ist, oh, da gibt's ja gar keine internationalen Spiele, wenn wir uns jetzt nicht richtig anstrengen. Und dann hat man sich mal kurz angestrengt und dann lief das auch. Hat Karim Adeyemi sehr schön, ich glaube bei Sky war es, gesagt, ja, der hat uns schon richtig den Arsch versohlt. Also der hat uns jetzt richtig, bei dem rennen wir richtig. Und da habe ich gedacht, Karim, du bist Fußballer. Du müsstest eigentlich immer rennen. Aber naja, gut. Unter Kovac sind die Spieler schon sportlicher geworden. Und aber diese Thematik findet halt weiter im Jugendfußball statt. Es gab vor allen Dingen, als Thomas Tuchel damals noch Trainer war, hat er sich ja hat er sich sehr über den Rasen geärgert im Trainingsbereich, der nicht sein Ansprechen gerecht wurde. Das war wohl Naturrasen und das fand er doof, weil dort eben natürlich auch die Verletzungsthematik größer war. Und ja, also Kovac bügelt das immer relativ emotionslos auf Nachfragen in Pressekonferenzen ab. Er sagt dann einfach, ja, wir sind halt nicht gut genug. Und eigentlich ist Kovac ja jemand, der sehr auf Jugendspieler gesetzt hat. Dementsprechend ist das auch ein bisschen verwirrend. Und ja, also, dass zum Beispiel auch jemand wie Gerassi immer spielt, der offensichtlich nicht die Leistung bringt. Gut, gegen Werder Bremen hat er jetzt mal wieder getroffen. Er hatte eine sehr lange Torflaute. Ja, das sind also kleine Ungereimheiten, wo man nicht ganz so durchsteigt, weil, wie gesagt, der BVB sehr schmallippig ist.
Okay. Dann gehen wir mal weg vom Trainer und fassen mal ein bisschen die Hinrunde des BVBs zusammen. Was waren denn aus deiner Sicht die echten High- und echten Lowlights der Hinrunde vom BVB?
Ich sag dir, das ist bei mir irgendwie alles so eine kleine Masse im Hirn. Also das ist wahrscheinlich der Effekt des Kovac-Balls, dass es so ein bisschen eine einheitliche Masse ist. Ich erinnere mich eher an so viel. Also es ist wirklich so, es macht ein bisschen emotionslos. Ja, die letzte Niederlage war in München. Das war dann irgendwie auch nicht so ansehnlich. Ich war zugegen gegen Wolfsburg. Das war so ein 1-0, was man dann irgendwie glücklich da hingeduselt hat. Es hat nicht so wirkliche Highlights gegeben. Also es ist immer so, dass es ist halt ein bisschen schwierig. Also wenn man Champions League, der BVB spielt ja irgendwie immer international ein bisschen besser als in der Bundesliga. Man sagt ja immer so schön, die Champions League ist die Kür, die Bundesliga die Pflicht, damit man auch in der Kür teilnehmen kann. Das wird dann irgendwie aber immer ein bisschen vergessen, dass man ja auch die Pflicht absolvieren muss. Dementsprechend ist dann die Champions League immer schon ein bisschen spannender. Da war zum Beispiel gegen Juventus, wurde es noch richtig spannend, da ist das aber im Kartenhaus irgendwie wieder in der Nachspielzeit zusammengefallen, eine Thematik, die Kovac leider umtreibt, das ist irgendwie immer in der Nachspielzeit, das war ja bei euch auch so in der Hinrunde, das ist dann irgendwie immer, dass man dann am Ende ein bisschen fahrig wird und das alles ein bisschen wegschmeißt. Und ja, es ist eine einzige Achterbahn und ich habe für mich persönlich festgestellt, es ist gut, wenn ich dann einfach immer schon pessimistisch in die Spiele gehe und sage, oh, da passiert eh nichts Gutes. Und dann lasse ich mich einfach mal freudig überraschen. Ja. Es macht so ein bisschen. Okay. Es ist so ein bisschen emotionslos. Ich weiß, du suchst nach einer anderen Antwort, aber diese Antwort kann ich dir leider nur geben. Es ist leider so ein bisschen, es passiert halt. Der Fußball passiert einem so.
Und ich meine, wir reden immer noch von 10 Siegen, von nur einer Niederlage in der Hinrunde, ne? Also, das ist, ich fasse das einfach nicht, aber es ist, vielleicht bin ich auch einfach Anspruch, hab wieder noch einen ganz anderen Anspruch an Fußball. Warte mal. Ich überlege jetzt gerade, wenn wir jetzt zum Spieltag kommen, ja, das wird Samstag 15.30 Uhr, wunderschöne Zeit. Gästeblock in Dortmund wird wieder pickepacke voll sein. Ich hoffe, unsere Ultras werden dieses Mal pünktlich ankommen können. Da das werden auf unserer Seite.
Entschuldigung, dass wir
beim letzten Spiel kam aufgrund, ich glaube, Anfahrt, Stau kam unsere Ultras, ja, glaube ich, sehr, sehr, sehr spät.
Thema in Dortmund. Ja.
Ja, genau. Genau, sehr, sehr leidiges Thema, glaube ich. Kam unsere Ultras dann auf jeden Fall sehr, sehr spät erst ins Stadion. Ich glaube, sehr, sehr spät. Mhm. Wer auf unserer Seite da nicht dabei sein wird, ist auf jeden Fall David Nemeth, Andreas Odunji, Jackson Irvine und ich jetzt nach Alexander Plessins Aussage gehe, auch Daniel Sinani. Jetzt nach dem Spiel gegen Wolfsburg ist auch Ricky J. Jones wieder mit irgendwie so humpelnd runtergegangen. Da weiß ich aber nicht, was los ist. Das wird aber sicherlich in der Spieltags-PK am Freitag, ist die, glaube ich, wird das geklärt werden. Oder ihr lest es dann bei Tim im Vorbericht nach. Wie sieht's denn bei euch im Kader aus? Gibt es verletzte Spieler oder gesperrte Spieler?
Also gerade gibt es keine Sperren.
Hoch?
Warum sagst du hoch?
Ja, keine Sperren. Ich meine, ist ja
auch mal immer schön, ne? Ja, so.
Ich dachte, ja, ich meine, Süle musste gestern zur 45. Minute raus, weil er auf Gelb-Rot also es war kurz vor knapp. Der hat übrigens eine Pocke wie ich.
Ja, das ist mir generell aufgefallen, auch im letzten Spiel, dann der holzt die Menschen so um. Also ich bin dann immer so, Niki, was ist denn da los? Also, Wahnsinn. Ja. Nee, also mir das jetzt mal kurz off the record, ich habe gar nicht, also mir ist es nichts bekannt. Also, falls du mehr weißt als ich, dann ist es gut, falls nicht. Krankheitsbedingt fehlt uns auch keiner. Das ist die Kovac-Peitsche, die anscheinend über diesen Spielern hängt. Und immer wieder schnalzt. Die Jungs sind irgendwie alle fit. Gregor Kobel hat sich irgendwie aus dem, unser Torwart, die aus dem Trainingslager verabschiedet, krankheitsbedingt, aber er war dann am Wochenende trotzdem wieder dabei. Also scheint es irgendwie wieder gut zu sein. Also es fehlt irgendwie keiner.
Und hat gestern noch einen Sprint über den ganzen Platz hingelegt.
Ich mache mir immer Sorgen. Genau. Ich mache mir immer Sorgen, wenn er sich von der Torlinie entfernt. Dann gehe ich immer so, nee, bitte, bleib einfach da stehen und dann ist gut. Bitte kein Spiel.
Ja, ich habe heute nur irgendwie so gehört, dass oder gelesen, dass er gesagt hat, er ist ja nach dem Tor von Guirassy ist er ja bei einem halben Platz gelaufen. Er hätte wohl gesagt im Interview, dass er danach in die Eistonne musste.
Ist ein älterer Herr, ja.
Das
überrascht mich nicht. Ja, letztens Vater geworden. Das macht einen schwächer anscheinend. Nein.
Sage ich dir, macht es definitiv. Ach, viel müder. Sehr schön.
Siehst du. Er weiß genau, was er. Seid ihr, sitzt in einem Boot. Also irgendwie anscheinend wird er. Aber es werden eh wieder dieselben Spieler spielen, weil ich kenne Niko Kovac. Dementsprechend.
Das ist ein guter Punkt. Wie werdet ihr denn wohl auflaufen?
Wahrscheinlich mit Serhou Guirassy. Er hat jetzt wieder ein Tor gemacht. Er hat jetzt einmal auf der Bank gesessen, als Strafe. Ja, gestern. Musste er einmal auf der Bank und dann hat er ja brav bei der Einwechslung getroffen. Und dann, jetzt wird er wieder spielen. Das weiß ich.
Aber da hat doch Fabio Silva sehr gut gespielt gestern. Also für Stürmer.
Also das scheint Niko Kovac jetzt nicht so zu beeindrucken. Also es war ja schon mehrfach so, wenn Fabio Silva eingewechselt wurde, hat er aber auch mal einen Assist gemacht in der Champions League oder auch mal einen guten Elfmeter geschossen. Das hat aber irgendwie alles nicht gereicht. Also es ist irgendwie schon so weit gekommen, dass es wieder medienwirksam natürlich, hat man sich wieder sehr drüber gefreut, Spekulationen gab, ob er sich jetzt nicht verleihen lassen möchte im Winter. Im Wintertransferfenster, weil er ja gar nicht spielt.
Mhm.
Und dann wurde immer wieder gefragt, warum Guirassy denn spiele? Und dann hat Niko Kovac gesagt, ja, ich halte ihm, ich stärke ihn den Rücken. Ja, ja. Und ja, das ist gestern wohl nicht. Oh, und ja, aber das wird wahrscheinlich wieder passieren. Gregor Kobel wird wahrscheinlich wieder im Tor sein, wenn er nicht in der Eistonne runtergegangen ist. Er hat ein sehr gutes Backup mit Alex Meyer. Und das werden wir wahrscheinlich wieder sehen. Nico Schlotterbeck wird wahrscheinlich spielen und unangenehm euch auf die Nerven gehen, was er ja gut kann. Niklas Süle wahrscheinlich nicht, nach der gestrigen Leistung. Ich könnte mir Emre Can wieder vorstellen. Julian Riasson hat sich ein, ist ja eh wahrscheinlich gesetzt. Und ja, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass es ähnlich wie gegen Werder wird, dass man wieder Marcel Sabitzer sehen wird, der zwar jetzt auch irgendwie gelb belastet ist, aber das kann ich mir auch vorstellen. Joe Bellingham scheint nicht interessant zu sein, vom Start spielen zu lassen, was auch schon für sehr viel Unmut gesorgt hat. Namentlich mit dem Vater von Joe Bellingham, der dann in die Kabine gekommen ist und sich da beschwert hat. Und ja, also more of the same.
Felix Metscher.
Alles beim Alten. Ja, wahrscheinlich der auch. Also, ist gut. Also, ich weiß nicht, ob er das. Genau. Ich weiß nicht, ob er das gegen euch überlebt, aber naja.
Also, da kam auch eine Frage bei Blue Sky von Intensely Radical. Spendet die Dortmunder Südkurve zumindest verhaltenen Applaus, wenn Felix in Metscher weggegrätscht wird? Willst du was dazu sagen?
Ich äußere mich sehr gerne. Erstmal muss ich natürlich meiner Pflicht nachkommen. Es heißt nicht Südkurve, um hier Edin Terzic zu zitieren, sondern Südtribüne. Ja, so. und um dem ewigen Edin gerecht zu werden. Und also ich finde es generell interessant, dass Felix Metscher anscheinend jetzt mehr und mehr akzeptiert wird. Das ist auch etwas, was mich besorgt, muss ich sagen, da er durch seine schon sehr schrägen Takes bezüglich Religion, Frauenrechte, namentlich Frauenrechte und auch Rechte von queeren Menschen sehr negativ auffällt. Und das wird immer so ein bisschen weggebügelt. So, ja. Wir haben ihm jetzt, er darf jetzt nicht mehr von posten, so von alleine anscheinend. Der Verein guckt jetzt wohl anscheinend immer drüber. Aber das hat ihn nicht davon abgehalten, Charlie Kirk zu trauern auf Instagram, was auch wieder kompletter Film war, auf gut Deutsch. Ja. Und ich muss sagen, ich kann mich dem nicht entwehren, wenn er dann weggegrätscht wird, dass ich mir denke, tja, wärst du netter, würde dir das nicht passieren. So, was total bescheuert ist, aber es geht mir häufiger so. Und wie gesagt, ich bin auch immer sehr überrascht, in welcher Lautstärke sein Name dann auch geschrien wird und wie sehr er dann doch beliebt ist. Und da wird schon eine kleine Marketingkampagne vom BVB gefahren. Und ich möchte das Thema jetzt ein bisschen vertiefen, weil es mich wirklich sehr erschreckt, wie dann darüber gesprochen wird, dass Felix dann ja doch ein ganz lustiger sei und er sei ja so cool und oh, und überhaupt. Und das auch vom Verein sehr befüttert wird durch diverse Social-Media-Posts. Und damit das Problematische extrem wegignoriert wird. Und das ist wirklich besorgniserregend, ja.
Aber es ist ja bei euch Methode, siehe Rheinmetall. Ja. Also daher.
Natürlich. Schön doch vor dem Champions League-Finale, dann kriegt ja keiner mit. Wir sind doch eine Familie, das ist ein Esstisch und an dem wird nicht gestritten. Ja. So.
Ja, ich habe das nur gestern wieder, es ist mir gestern wieder aufgefallen, dass vor der Südtribüne auch das Banner, auch die Werbung für Rheinmetall lief.
Oh, das ist herrlich.
So, ja, geil.
Also,
da freuen sie alle drüber.
Wenn man mich mal fragen würde, aber es tut ja leider keiner, deswegen tue ich das jetzt hier kund. Ich finde, es ist eine verschenkte Marketing-Option, nicht irgendwie zu sagen, haha, Devise stabil wie Rheinmetall oder irgendwie sowas. Also wenn man schon so seltsame Deals eingeht, ja, dann geh full in. Mal einen Aufruf an die Marketingabteilung vom BVB. Mach da mal was. Also, weiß ich nicht. Also, wenn man schon solch seltsame Deals angeht und diese Banner dann da im Stadion zeigt, dann erwarte ich auch Aki Watzke im nächst im Panzer und der dann weiße Wiese-Trikots auf die Bühne, auf die Südtribüne schießt oder so. Ich bin dem Thema sehr überdrüssig, muss ich sagen. Ich kann das nicht mehr ertragen, diese dusseligen Werbedeals. Und dann wird gesagt, ja, nein, nein, aber wir beenden das ja demnächst. Wir wussten ja gar nicht, dass ihr so große Probleme damit habt. Ja, ja. Alles klar.
Okay. Sag mal, was muss passieren, damit wir am Samstag gegen euch gewinnen?
Also, Karim Adeyemi hat sich ja in seiner Mystery Box war namentlich ein Taser und ein Schlagring drin. Überlegt euch, ob ihr nicht auch eine Mystery Box mitnehmt und euch über euch entsprechend aufrüstet, weil wenn ihr diesen Mann in der im Strafraum seht, müsst ihr vorbereitet sein. Nein, Spaß beiseite. Ja, einfach unangenehm sein. Das kann der BVB schon seit Jahren nicht ertragen. Und vor allen Dingen Nachspielzeit. Hofft auf die Nachspielzeit und dann wisst ihr, der BVB fällt eh zusammen wie ein Kartenhaus und dann könnt ihr reingehen. Also ich würde auf die Nachspielzeit warten.
Hier ja, Nachspielzeit können wir so. Ja, Nachspielzeit können wir nach dem Spiel in Bayern gegen Bayern München richtig gut. So, dann lasse ich dich jetzt aber. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ich hoffe auf ein Unentschieden. Lass dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast.
Oh, das ist ja irgendwie beim BVB auch immer abhängig, wie die Planeten stehen. Man kann sich da auf nichts verlassen. Deswegen, würde mich nicht wundern, wenn es auch wieder so ein Unentschieden wird, so ein 2-2. Gut, aber man ist ja Heimstärke. Die Heimstärke, das ist wichtig. Das euphorisiert dann irgendwie auch immer. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass der BVB irgendwie 3-2 gewinnt. Aber ja, wenn Nachspielzeit dann gemacht wird, dann habt ihr wieder Chance auf einen Unentschieden. Also ich kann mir beides vorstellen.
Okay, also liebe Hörer, ich wünsche euch ganz viel Spaß am Samstag, ob ihr jetzt einen Unentschieden oder den St. Pauli-Sieg seht. Wo immer ihr das Spiel verfolgt, zu Hause oder im Stadion, ich werde vor Ort sein, also vielleicht sehen wir uns. Wir hören uns dann am Montagmorgen zum NDS wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast, Philippa. Die letzten Worte dieser Sendung gehören dir. Bitteschön.
Dankeschön. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich fand es sehr schön. Ein Tipp an den Verein St. Pauli. Fangt nicht mit Nepotism an und macht keine scheinheiligen Deals mit Rheinmetall. Und ja, bleibt weiter aufrecht. Ich finde eure politische Ausrichtung sehr, sehr schön. Ich finde es toll, dass wir einen linken Bundesliga-Club haben. Das wird in diesen Zeiten sehr gebraucht. Und ich schätze euren Einsatz sowohl politisch als auch gesellschaftlich sehr. Und ja, bleibt weiter stabil. Wir können uns sehr viel abgucken von euch. Ich wünschte, Dortmund wäre auch so. Aber ist es nicht. Weil alte, weiße Männer. Wahrscheinlich. Und ja. Bleibt weiter dann aufrecht und macht das.
Dann danke dir und tschüss.